In einem Jahr sind Wahlen und schon heute zeichnet sich ab, die richtig spannenden Rennen finden im Ständerat statt. Verschiedene altgediente Ständerätinnen und Ständeräte treten ab. Sie heissen Nose, Rechstein oder Stöckli. Und sie machen damit ihren Parteien keine Freude. Heute reden wir im Politbüro über die Wahlen, die entscheiden, wie es mit der Schweizer Politik in der nächsten Legislatur weitergeht. Und damit herzlich willkommen im Studio in Zürich und vielleicht ein bisschen unter Baulärm, es wird immer noch Baubeta Media, steht der Christoph Lenz. Aus Bern zugestaltet ist mir der Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Loser, ich sitze in Basel heute. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Freunde, in einem Jahr sind Wahlen, wir merken es jetzt schon überall. Wir haben alle schon recht viele eidgenössische Wahlen miterlebt, weil wir alle sehr alt sind und haben immer das Gleiche gesehen. Gemessen werden die Wahlen mit der Erfolg oder der Misserfolg an den Wählerinnen und Wähleranteil. Das bildet aber die Worte gar nicht so genau ab, oder?
Ja, es ist vielleicht einfach quasi das erste Merkmal, wo man bei den Wahlen anschaut, wie viel hat die SVP gewonnen, wie viel hat die FDP verloren, wie viel Prozent. Aber gewählt werden ja natürlich letztlich immer Personen ins Parlament und dort gibt es andere Attribute, die dann plötzlich in gewissen Situationen ebenfalls wichtig werden. Wie viele Frauen sind gewählt worden, wie viele Bauern, wie viele Anwältinnen, wie viele Jugendliche und so weiter. Und letztlich ist es dann irgendwie in jeder einzelnen Frage spielen all die Faktoren mit, wenn es darum geht, demokratische Entscheidungen zu fällen.
Wie ist denn vor 3 Jahren, es hat so einen Unterschied gegeben zwischen den Wähleranteilen und den Personen, die gewählt worden sind, zum Beispiel im Ständerat?
Also ich würde sagen, es ist eben nicht nur die Frage, eben Personen ist ein sehr wichtiger Aspekt, den Christoph jetzt genannt hat, wo über das Partei, die Parteistärke rausgeht. Aber der zweite extrem wichtige Faktor ist einfach, dass wir eine zweite Kammer haben, den Ständerat, wo eben die Sitze nicht nach Wählerstärke verteilt werden, sondern eben nach Personen gewählt werden, wo die Leute nach im Majorzwahlen gewählt werden. Und das führt zu einer total anderen Zusammensetzung. Oder im Nationalrat ist die SVP mit Abstand die stärkste Partei. Im Ständerat hat sie nur 7 Sitze zum Beispiel. Und Mitte, die im Nationalrat nur noch Nummer, je nach Zählgröße Nummer 4 oder 5 ist, ist im Ständerat heute noch die stärkste Partei. Und weil wir ja als eines der wenigen Länder ein perfektes Zweikammer-System haben. Das gibt es wirklich nur ganz wenige auf der Welt, wo beide Kammern exakt gleich stark sind, ist es halt der Ständerat gerade so wichtig wie der Nationalrat und in gewissen Fragen sogar wichtiger. Und darum ist dann halt in der praktischen Politik sieht's dann manchmal ein bisschen anders aus als die Wahl, die Wählerstärke in Tabellen auf dem SRF am Wahlabend vermuten lässt.
Jetzt ohne gross ins Detail zu gehen, wenn man jetzt die letzten 3 Jahre anschaut, wir haben 2019 von einer Frauen- und Klimawahl geschwätzt und haben vor allem den Nationalrat gemeint. Beim Ständerat war es ein bisschen anders gewesen. Wo haben wir denn die inhaltlichen Unterschiede genau gesehen?
Ich finde, das ist wirklich ein sehr interessantes Beispiel von dem, was ich vorher gesagt habe, die letzten Wahlen, wie die das illustrieren. Und zwar haben wir ja in der letzten Legislatur ist es so gewesen, dass es im Nationalrat eine knappe Rechtsmehrheit von SVP und FDP gegeben hat, währenddem der Ständerat dort häufig mit den Linksmehrheiten gespielt hat. Und jetzt haben wir am Wahlabend von 2019 haben viele Beobachter einen Fehlschluss gemacht. Sie haben nämlich gedacht, im Ständerat haben wir in der letzten Legislatur schon mit den Linksmehrheiten immer wieder gehabt, zum Beispiel in der AHV oder in der Umweltpolitik. Jetzt gibt es neu im Nationalrat dank dem Grünrutsch auch eine potenzielle Mitte-Links, Mitte-Rot-Grün-Mehrheit. Also, unterm Strich wird das ganze Parlament eher mehr Mehrheiten, mehr Geschäft noch mit den Links entscheiden. Und passiert ist genau das nicht, weil im Ständerat hat es so viele Änderungen gegeben, auch personelle Änderungen, dass dort auf einmal eine neue Dynamik gegeben hat und dort in der Tendenz eher mit den Rechtsmehrheiten gegeben hat seit der Legislatur. Das heisst, die beiden Räte sind faktisch umgepolt worden bei den letzten Wahlen. Der Nationalrat ist nach links gerutscht und der Ständerat in der Tendenz nach rechts. Und so ist der Grünrutsch, wo sich viele Leute einiges versprochen gerade haben nach den letzten Wahlen, dann im Ständerat auf den Mauer aufgelaufen. Es sind dort ziemlich viele. Ich habe einmal in einem Artikel geschrieben, dass im Ständerat in dieser Legislatur viel rot-grüne Träume geplatzt sind.
Mögen wir uns alle noch sehr gut daran erinnern, Markus.
An den bahnbrechenden Artikel meinst du?
Gerade an diese Formulierung. Nein, und es ist tatsächlich so, 2019 ist wirklich der halbe Ständerat personell ausgewechselt worden. Und das sind nicht nur parteipolitische Implikationen, sondern häufig sind es auch personelle Beziehungen. Man muss sich vorstellen, der Ständerat, das sind 46 Leute, das sind eigentlich zwei Schulklassen so. Da passiert sehr vieles auf einer eher menschlichen Ebene so. Man hat zwei, drei Leute aus unterschiedlichen Parteien, die es gut miteinander können, wo vielleicht noch zwei, drei Leute aus ihrer jeweiligen Partei können von einem Entscheid überzeugen. Und schon bald hat man irgendwie eine Dynamik, die in realen Reformen mündet. Einfach weil irgendwie, es braucht nicht viele Leute, um etwas zu bewegen. Und 2019 sind etliche von diesen, sagen wir mal, altgedienten, starke Ständeräte zurücktreten. Geraldine Savary, Philipp Müller, Konrad Graber. In der Zwischenzeit ist auch Christian Löwrat zurückgetreten und es hat wie eine andere Dynamik gegeben in dem Ständerat, weil die alten Tannen irgendwie gefällt worden sind. Ist jetzt eine andere Konstellation. So.
Rot-grüne Träume platzen, Tannen werden gefällt, im Ständerat geht es ab, sage ich euch. Die wirklich grossen Rennen finden dort statt. Bevor wir jetzt in die einzelnen Kantone gehen, können Sie mir etwas über die allgemeine Ausgangslage sagen? Ich nehme an, es wird nicht wieder der halbe Ständerat ersetzt, so wie vor 3 Jahren.
Genau, es wird wahrscheinlich bedeutend weniger Wechsel geben, aber die einzelnen Wechsel sind gleich symbolisch sehr wichtig, weil auch im Moment, es ist nicht so, dass es immer eine klare Rechts- oder eine klare Mitte-Links-Mehrheit gibt, sondern die Mehrheiten sind recht fluid und einzelne Wechsel können da schon vieles bewirken in der Summe. Und in der Regel gibt es eigentlich so, bei jeder Wahl gibt es 3-4 grosse Duelle, Kämpfe um bestimmte Sitze. Und das wird auch 2023 wieder werden der einzelne wenige Ständeratssitz sein, wo die Schweiz drauf schaut. So.
Top Überleitung. Wir schwätzen über Kantone und wir fangen mit Zürich an. Für all die, die es noch nicht gehört haben, empfehle ich auch dort einen Apropos-Podcast, den wir gemacht haben mit dem Dani Schnebeli, wo er über das Rennen in Zürich geschwätzt hat und wo er vorausgesagt hat, dass das die grosse Party der Grünliberalen könnte werden, jetzt wo der Rudi Noser zurücktritt. Hat er recht?
Also der Rudi Noser hat ja mit seinem Rücktritt, den er vor etwa 2 Wochen jetzt verkündet hat, auf 2023 eine Art wie die ganze Ständeratswahlkampf ein bisschen schon lanciert. Und tatsächlich steht dort für die FDP nichts weniger als der Erhalt oder Verlust von ihrem Sitz im Ständerat, wo sie nicht immer hatten in der Geschichte, aber meistens auf dem Spiel. Und weil ja die Zürcher FDP per se eine wichtige Kantonalfraktion ist. Also die Zürcher FDP hat auch die ganze FDP Schweiz und das ganze Land jahrzehntelang geprägt seit der Gründung vom Bundesstaat. Und wenn sie jetzt da würden, den Sitz verlieren vom Rudi Noser, das wäre natürlich symbolisch wirklich eine desaströse Niederlage. Und darum ist der Wahlkampf in Zürich so spannend. Der zweite Sitz ist wenig umstritten. Wenn der Daniel Josic nochmal antritt, wovon man heute ausgeht, dann wird er den Sitz machen. Also wird sich der ganze Kampf auf den Osersitz konzentrieren.
Und da ist die Ausgangslage ist wirklich sehr interessant. Einerseits hat die FDP jetzt die Regine Sauter, Nationalrätin, als Nachfolgerin portiert. Sie wird, glaube ich, von der Basis noch offiziell nominiert, aber der Vorstand hat sie schon lanciert und da gibt es keine Gegenkandidatur. Sie wäre so quasi die klassische Erbfolge, aber es ist sehr zweifelhaft, dass es der FDP so einfach wird gelingen, den Sitz so zu verteidigen. Der Grund liegt eben in dem Majorzverfahren, wo vielleicht ja nicht alle Leute immer gleich gut verstehen, dass da ganz eigene Dynamiken hat. Dort wird in der Regel im ersten Wahlgang wird mal so ein bisschen ausgemehrt und wer das absolute Mehr schafft, also rund 50% der abgegebenen Stimmen, der wird gewählt. Und alle anderen, die nicht gewählt sind, müssen in den zweiten Wahlgang um die verbliebenen Sitze. Und da ist es so, dass wir 2007 recht ein interessantes Rennen hatten in Zürich, das sich jetzt eigentlich wiederholen könnte. Schon dann hat der Felix Gutzwiler von der FDP im ersten Wahlgang geschafft. Und im zweiten Wahlgang sind sich gegenübergestanden der damalige Nationalrat Ueli Maurer, der sehr gut war im ersten Wahlgang, aber es knapp nicht geschafft hat. Und Verena Diener von der GLP damals, wo nie das gutes Ergebnis gemacht hat im ersten Wahlgang, aber wo er können extrem zulegen im zweiten, weil sich alle anderen zurückgezogen haben, um einen Ständerat Ueli Maurer zu verhindern. Und tatsächlich hätten Verena Diener mit Hilfe von der Linken und von vielen Freisinnigen den Ueli Maurer im zweiten Wahlgang können ausstechen. Und ähnlich könnte es jetzt sein, wenn die SP den Josic im ersten Wahlgang reinbringt, dass dann im zweiten Wahlgang auf ein Duell rausläuft, Regine Sauter gegen Diana Moser, die Kandidatin von der GLP. Und auch dort könnte es dann wieder sein, dass die Linke der Diana Moser zum Sitz verhilft. Und damit hat man dann eine SP-GLP-Ständeratsdeputation aus dem grössten Kanton der Schweiz.
Vor 3 Jahren war beim ersten Wahlgang Mariona Schlatter von den Grünen ziemlich viel stärker als Diana Moser. Ich nehme schwer an, dass sie wieder antreten wird. Wieso glaubst du, dass in einem zweiten Wahlgang, wenn es der Josic gewählt wird und wenn es dann um einen zweiten Sitz geht, warum glaubst du, dass dann die Grünen die Mariona Schlatter zurückziehen würden und sich auf Diana Moser einigen?
Majorzwahlen begünstigen die Kandidaten aus der Mitte, weil die von beiden Seiten können Stimmen holen. Das heisst, dass Diana Moser viel grösseres Potenzial hat, in einem zweiten Wahlgang zu wachsen, als Mariona Schlatter oder eine andere grüne Kandidatur. Die ist, glaube ich, noch nicht bestimmt. Und für die Grünen stellt sich dann die Frage, ja, sollen wir unser Stimmgewicht eher auf unsere eigene Kandidatin setzen, mit der Möglichkeit, dass sie nicht gewählt wird, oder wenn wir unser Stimmgewicht auf Diana Moser setzen, wo aus grüner Sicht vielleicht das weniger schlimme Übel ist, wie die Regine Sauter, weil auf ökologischer Ebene die ja recht viel Deckungsfläche haben. Ich gehe davon aus, dass die Linken werden im zweiten Wahlgang vielleicht nicht alle mit grossem Herzblut, aber aus Vernunftgründen für die GLP-Kandidatin stimmen. Und dann hat man eigentlich um den zweiten Sitz eine einfache Rechnung mit den Links gegen das bürgerliche Lager in Zürich. Und das, was gewinnt, hat den Sitz.
Ist noch verrückt, du sagst, eben die moderaten Kandidaten aus der Mitte werden gewählt und du hast im Kanton Zürich zum Beispiel eine SVP, die einfach mit Abstand die stärkste Partei ist und die hat einfach nie eine Chance auf einen Ständerat. Markus, warum ist das so?
Das ist halt der fundamentale Unterschied, oder? Dass wir müssen nur den National- und den Ständerat anschauen, oder? Im Nationalrat hat die SVP im Moment 59 Sitz und sie mit Abstand die stärkste Partei und im Ständerat haben sie 7 Sitz und sind Nummer 4 von den Parteien, oder? Weil im Majorz musst du halt 50% plus 1 Stimme machen und das stehen radikale Kandidaten von links und von rechts, schaffen das einfach in der Regel nicht, oder? Das ist so ganz einfach zusammengefasst. Ich finde es recht schwierig, den zweiten Wahlgang im 23 in Zürich vorauszusehen, weil es auch sehr wird darauf ankommen, wie viele Kandidaten denn überhaupt noch im Rennen sein werden. Wird es ein Duell geben oder wird es noch 3-4 Kandidaten haben? Eben, es wird entscheidend sein, ob die Grünen, ob einen grünen und einen grünen liberale Kandidatin wird haben. Es wird entscheidend sein, ob die SVP in einem zweiten Wahlgang noch dabei ist oder nicht. Ich glaube einfach, im Moment für diese Wahlen ist es für die grünen Liberalen eher einfacher, den Sitz zu machen, oder die Chance, dass die FDP den Sitz verliert, ist eher grösser als bei den letzten Wahlen, wo ja den Rudi Noser auch im zweiten Wahlgang schon hat müssen, als bisherigen. Weil erstens ist Regine Sauter eine neue Kandidatin. Zweitens ist sie, würde ich sagen, politisch weniger breit als ein Rudi Noser war, wo ein Rudi Noser ist ein klarer, bürgerlicher, wirtschaftsliberaler Freisinniger, aber er hat immer auch Signal nach links ausgesendet. Und bevor der letzten Wahlen zum Beispiel ist er ja am Initiativkomitee von der Gletscherinitiative beitreten, hat durch das signalisiert, dass er auch in ökologischen Fragen Sensibilität hat. Und da ist Regine Sauter ist viel stärker, wird sie einfach als Wirtschaftsliberale wahrgenommen und für sie wird es schwieriger werden. Das ist meine Prognose heute, wenn sie nicht noch einen Imagewechsel anbringt bis zu diesen Wahlen. Wahlen in der Mitte Stimmen zu holen, als damals am Rudi Noser noch möglich war. Das ist mehr jetzt, auf, wie es genau nachher in den Wahlgang genau aussieht, das finde ich persönlich, habe ich mehr Mühe, das vorauszusehen als der Christoph. Ich habe mehr auf dieser Persönlichkeitsebene gesehen, ich relativ gute Chancen für eine Kandidatin oder einen Kandidat von der Grünliberalen, der Regine Sauter, wirklich gefährlich zu werden.
Komm, wir schauen, Markus, ob du es beim nächsten Kanton besser kannst voraussagen. Wir gehen nach Bern. Dort ist nicht die FDP, die um einen Sitz muss sitzen, sondern eher die SP, oder?
Bern ist es kurz gesagt so. Im Moment hat die SVP einen Sitz und die SP mit dem Hans Stöckli den zweiten Sitz. Und der Hans Stöckli hat sich schon bei den letzten Wahlen müssen rechtfertigen, dass er nochmal kandidiert. Jetzt wird das nächste Jahr 71 und er hat jetzt auch schon seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und jetzt muss quasi die SP den Sitz verteidigen und sie wird das ziemlich sicher mit der Nationalrätin Flavia Wasserfallen machen. Also sie ist so gut wie nominiert schon. Und dort ist jetzt die Frage, da werden natürlich alle anderen Parteien auch wieder antreten. Ich sehe aber im Moment die Chancen relativ gut, dass die SP den Sitz halten kann. Allerdings sicher ist auch das natürlich nicht.
Auch dort, oder, dass es die Majorzwahlen über zwei Wahlgänge laufen, macht es sehr unvorhersehbar, welche Dynamiken das entstehen. Aber was klar ist, ist, die FDP wird sicher mit der Kandidatur kommen und den Sitz angreifen, wo die SP verteidigen will. Vor drei Jahren war die Regularitz so in Schlagweite davon, einen Sitz für die Grünen zu holen im Ständerat. Die Grünen werden es deshalb auch noch mal versuchen. Der Name Regularitz ist einer, den man nennt. Ein anderer ist Bernhard Pulver oder Alin Trede. Die Grünen werden versuchen, den Sitz zu bekommen. Und dann, je nachdem, eben, wie man denkt, der Werner Salzmann, der SVP-Ständerat, kommt im ersten Wahlgang vielleicht sogar durch. Dann bleibt noch ein Sitz und man hat irgendwie FDP, SP und Grüne und vielleicht noch GLP, die eine Kandidatur prüfen müssen. Wer dann zurückzieht, zugunsten von wem, das ist extrem schwierig zu sagen. Bern, finde ich, ist wirklich extrem offen. Viel offener, wie es mir im Kanton Zürich im Moment scheint.
Aber die Chance, dass du dort am Schluss zwei Bürgerliche hast im Ständerat, die ist durchaus intakt, kann man glaube
ich sagen. Die ist intakt und ich meine, in der Geschichte vom Kanton Bern hat es eigentlich ein SPler im Ständerat hat es eigentlich fast nie gegeben, bis zu der Simonetta Sommaruga, die das Wunder dann mal geschafft hat. So. Und nachher ist der Sitz von der Simonetta Sommaruga kurzzeitig zum Adrian Amstutz und der SVP gegangen, für ein Jahr aber. Dann hat ihn die SP wieder zurückgeholt mit dem Hans Stöckli. Also das, ja, wie sich das Rennen ausspielt, das wird man erst sehen, nämlich zwischen dem 22. Oktober, am Tag der eidgenössischen Wahlen und am Tag des zweiten Wahlgangs.
Ich wage gleich ein bisschen zu widersprechen. Ich bin recht skeptisch, dass es der FDP im Kanton Bern wird gelingen, den Sitz zu holen von der SP. Und zwar aus folgendem Grund. Die FDP im Kanton Bern hat zwar eine grosse Geschichte, aber eine sehr miserable Gegenwart. Also sie haben im Moment noch zwei Nationalräte. Jetzt wirst du natürlich einwenden, Christoph, zu Recht, dass es eben im Ständerat eben gerade nicht auf Parteistärke drauf ankommt, sondern auf Persönlichkeiten und dass je nach Konstellation könnte für ein bürgerliches Päckchen zugunsten von zum Beispiel Christian Wasserfallen lange. Dagegen würde ich wieder einwenden, dass sowohl der Christian Wasserfallen wie auch Christa Markwalder, wo ja die zweite Nationalrätin von der FDP Bern ist, mehr haben es nicht mehr. Das ist wirklich eine ganze Mini-Deputation geworden, da im Bundeshaus von der FDP Bern. Beide haben es schon probiert, die früheren Ständeratswahlen, sie haben es nie geschafft. Ich bin sehr skeptisch, dass die FDP den Sitz wird holen in Bern. Ich habe eher noch das Gefühl, dass er am Ende des Tages durch irgendeine Konstellation allenfalls zu den Grünen könnte gehen oder unter Umständen sogar mit viel Glück zu den Grünliberalen, zum Beispiel zu einer Kandidatin Katrin Bertschi beispielsweise.
Ich sage nur, der Christian Wasserfallen hat auf der Nationalratsliste immer extrem gute persönliche Wahlergebnisse gemacht. Und das ist gleich eine Persönlichkeit, deren ich es zutraue, dass sie könnte, wenn die Dynamik stimmt, im zweiten Wahlgang dann plötzlich die vorne sein. So.
Ich glaube, wir müssen bald ein Wettbüro aufmachen, und zwar schön von Kanton zu Kanton. Ein ähnliches SP-Wunder, wo jetzt, so wie es der Christoph vorhin für den Kanton Bern skizziert hat, das hat auch Paul Rechsteiner in St. Gallen geschafft. Er ist der ewige SP-Ständerat in St. Gallen. etwa 500 Jahre im Bundeshaus. Er kommt jetzt nicht mehr. Er kommt wirklich nicht mehr, oder? Ist das bestätigt?
Bestätigt ist es nicht, aber es ist schwer davon auszugehen.
Und wenn er weg ist, dann muss man auch sagen, dann ist der Sitz für die SP auch weg.
In einem so bürgerlichen Kanton, wie es der Kanton St. Gallen ist, muss man davon ausgehen.
Da bin ich einverstanden. Also, dass die SP den Sitz ohne Rechsteiner retten kann, das wäre spektakulär. Da müssten wir uns alle, Christoph und ich, müssten zurücktreten als Journalisten, wenn wir das falsch würden voraussehen, glaube ich.
Wer bekommt denn über?
Ich glaube, in St. Gallen hat die FDP den Penalty auf dem Fuß. Also es wird dort natürlich auch, die SP wird es probieren mit jemandem. Mitte ist ja mit dem Benedikt Würth, hat schon den zweiten Sitz. Also bleiben die SP, würde ich sagen, und die FDP und die SVP als mögliche Kandidaten. Und die SVP könnte es mit der Esther Friedli probieren, der Partnerin von Toni Brunner. Und die FDP dürfte es mit der Susanne Vinzenz Stauffacher probieren. Die hat sich schon mal warm gelaufen vor 4 Jahren, ist dann nicht in Ständerat gekommen, aber im Nationalrat. Hat sich in Bern einigermaßen profiliert, ist auch Präsidentin von der FDP-Frauen, hat eine gewisse Sichtbarkeit. Und ich denke, sie hat eine gute Chance, den Sitz zu machen, wo jetzt bei der SP ist, beim Paul Rechsteiner.
Ich sehe da ähnlich. Auch da ist es wieder so, die SVP ist zwar sehr stark im Kanton, in den letzten 25 Jahren eigentlich aus dem Nichts eine extrem starke Partei geworden. Sie hat auch profilierte Personen, aber sie hat es schon mit so viel profilierteren versucht. Oder der Toni Brunner hat es versucht und es nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass einer von den jetzigen nationalen Politikern von der SVP den Ständeratssitz kann holen kann. Ich sehe noch so als Möglichkeit von einem Dark Horse in St. Gallen auch eben irgendwie eine Dynamik vom ersten Wahlgang, vom zweiten Wahlgang. Es gibt in der St. Galler Stadtregierung eine Frau namens Sonja Lütti, die wirklich einen guten Auftritt hat, die im Kantonsrat aktiv ist und möglicherweise eine Kandidatin, auf die sich Mitte links, so das progressive Lager, irgendwie könnte einigen im zweiten Wahlgang.
Wir schwenken wild hin und her und gehen in 2 Kantone, die mit SA anfangen. Zuerst nach Solothurn, wo auch ein Schwergewicht abtritt und auch ein Sitz offen ist für den, den er gerne hat.
Genau, der Roberto Zanetti aus dem Kanton Solothurn, SP-Vertreter. Er steht auch so irgendwie so ein bisschen kurz vor dem Abschied. Man spürt auch, wenn man mit ihm redet in der Wandelhalle. Er hat es noch nicht offen zugegeben, aber auch in der Solothurner Zeitung wird inzwischen sehr offen spekuliert darüber, wer jetzt den Sitz könnte erben oder angreifen. Und in der Solothurner Zeitung hat es da vor ein paar Tagen geheissen, der Remo Ankli wäre ein Mann, Regierungsrat im Kanton Solothurn von der FDP. Der macht sehr gute Wahlergebnisse und hat sicher die Möglichkeit, im Freisinn den Sitz zurückzuholen. Wenn die SP den Sitz verteidigen will, dann redet man über Franziska Roth, Nationalrätin im Moment, seit 2019. Sie wäre eine mögliche Kandidatin. Oder Susanne Schaffner, Gesundheitsdirektorin. Aber dort ist es wirklich auch noch weit zu früh, weil solange der Zanetti nicht sagt, dass er nicht mehr kommt, will niemand anders den ersten Zug machen und sagen, und sie den Hut in den Ring werfen. Insofern, dort ist klar, dort gibt es einen Sitz, wo es zu holen gibt und es ist möglich, dass er an die FDP fällt.
Ich habe nichts ergänzen hier zu Solothurn. Nein, ich bin dann am Schluss noch ein Kanton, wo ihr nicht daran gedacht habt.
Okay. Es wäre interessant in Solothurn, dass es ein Schwarzbube wäre, der nach Bern käme. Quasi ein Nachbar von mir. Wir gehen jetzt in die Innerschweiz.
Also kann das eigentlich auch eine Frau sein, oder? Ein Schwarzbube.
Ein Schwarzbube. Schwarzbuben können auch Frauen sein.
Ja, und der Remo Ankli ist ja so irgendwie ein klassischer Liberaler, nicht irgendwie so ein rechter Wirtschaftsfreisinniger oder so. Der hat einen Appeal, wo so weit über die Basis rausgeht. So. Mhm.
Dass Solothurner frei sind, so wie mein Grossvater einer war.
Genau. Und dort im Kanton Solothurn habe ich kürzlich erfahren in einem Gespräch, dass dort die SVP auch, ist ja auch wieder eine starke Partei, aber die SVP hat noch nie eine Majorzwahl gewonnen in diesem Kanton.
Das ist schon verrückt, wie man so parlamentarisch so stark werden kann und trotzdem irgendwie den Leuten am Schluss nicht durchdringt.
Genau.
Im Kanton Schweiz haben sie es mal geschafft, und zwar mit dem Alex Kupprecht. Er war auch recht lange im Ständerat für die SVP, für den Kanton Schweiz. Er tritt zurück und auch dort könnte die FDP profitieren, oder?
Ja, Schweiz ist ja noch interessanter. dort hat ja bis zu den letzten Wahlen die SVP beide Sitz gehabt. Das ist ja wirklich eine ziemlich historische Anomalie gewesen. Dann ist ja zuerst Peter Föhn zurückgetreten. Der Sitz ist dann ab Mitte gegangen. Und jetzt tritt eben noch der Alex Kupprecht zurück von der SVP. Und die verteidigen, wenn sie den mit dem Pierre Münch-Wander, das ist der rechteste SVP-Nationalrat jedem Rating, das es überhaupt gibt. Er ist sicher sehr bekannt in der Schweiz, er ist darum sicher eine gute Kandidatur von der Bekanntheit her. Aber ob er jetzt eben unter den Bedingungen, die wir am Anfang skizziert haben, den Majorzwahl kann gewinnen kann, als so weit aussen rechts stehende Politiker, das ist nicht gesagt, oder? Der Kupprecht ist eher im Zentrum gestanden oder eher, sagen wir, am linken Flügel von seiner Partei gestanden. Und darum wird das auch eine Chance sein, für die FDP möglicherweise den Sitz zu machen. Dort kommt es ein bisschen darauf an, wer wird kandidieren. Die Top-Kandidatin wäre wahrscheinlich die Petra Gössi, ehemalige FDP-Präsidentin. Wenn sie antritt gegen den Schwander, hat die FDP sicher eine reale Chance, den Sitz zu machen. Ein weiterer möglicher Kandidat wäre aus meiner Sicht auch noch der ehemalige Finanzdirektor Kaspar Michel, der vor kurzem eben aus dem Regierungsrat zurückgetreten ist. Auch wäre aus meiner Sicht noch ein möglicher Kandidat, der der SVP wirklich könnte gefährlich werden. Und das würde dann bedeuten, oder, dass die SVP jetzt 4 Jahre nach dem ersten Sitz, den sie verloren haben, wirklich auch noch um den zweiten Sitz zittern dort.
Ich wollte nur ergänzen, dass der Pierre Münch-Wander in den Ratings inzwischen hart bedrängt wird vom Erich Hess, wo manchmal sogar noch, glaube sogar noch rechter steht von ihm. Aber es sind wirklich, wir sind in der Millimeterbereich.
Ja, vielleicht wäre Erich Hess auch noch ein Ständeratskandidat für den Kanton Bern.
Race to the bottom. Machen wir da. Wenn man jetzt all die Kantone zusammennimmt, kann man, glaube schon langsam sagen, dass es ein gewisses Muster gibt. Oder wenn es also einigermaßen normal läuft, könnte das für die FDP recht eine goldige Wahl werden.
Das ist ja so, ja.
Ich würde sagen, es ist ja so. Die FDP hat im Moment 12 Sitze, die Mitte hat 14. Sie könnten gewinnen, wir haben es jetzt gesagt, St. Gallen, gute Chance, Schweiz, gute Chance, Solothurn, intakte Chance, Bern eventuell ein bisschen weniger gut, aber auch noch so eine Minimalchance. Das wären im Idealfall 4 Sitze, plus vielleicht dafür dann einen Verlierer in Zürich, dann wären wir immer noch bei netto plus 3, wäre super. Und ich möchte noch einen weiteren Kandidat hinzufügen im Kanton, nämlich Tessin. Dort haben wir seit den letzten Wahlen auch eine Anomalie, nämlich dass die beiden Sitze im Tessin sind historisch gesehen meistens bei der FDP und bei der Mitte gewesen. Seit den letzten Wahlen sitzen die SVP und die SP auf diesen beiden Sitzen mit dem Marco Chiesa und der Marina Garrobio. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, die Wiederwahl namentlich auch von der Marina Garrobio ist also auch nicht in trockenen Tüchern. Und der Sepp-Sitz könnte also auch wieder weggehen von der SP zu der FDP oder zu der Mitte.
Ich sehe es gleich. Ich habe den Eindruck, irgendwie so, auf der linken Seite muss man sicher hart kämpfen, damit man die heutige Sitzzahl kann verteidigen kann. Möglicherweise wird man so nach der goldenen Ära unter dem Christian Löfra im Ständerat, wo die Linke wirklich eine Macht war, verhältnismäßig wieder zu einem Ständerat zurückfinden, der klarer bürgerlich dominiert ist. So. Gleichzeitig sehe ich auch nicht, wo jetzt beispielsweise die SVP wirklich noch könnte neue Sitze holen. Ich habe das Gefühl, sie muss auch hoffen, dass sie ihren Besitzstand mehr oder weniger kann verteidigen. Aber ja, wenn die FDP Glück hat und eine gute Dynamik anbringt im Wahljahr, dann kann sie tatsächlich im Ständerat wachsen. Und das wäre wahrscheinlich für die Partei so etwas wie eine Lebensversicherung für den zweiten Bundesratssitz, wenn sie das schafft.
Und gleichzeitig eben die SP, die verliert. Und bei der SP würde ich gleich noch schnell eine Zahl bringen. Oder? Wir haben vor 4, bis im 19, bis zu den letzten Wahlen, hat die SP 12 Ständeratssitze gehabt. Dann haben sie 3 verloren in den Wahlen. Dann ist noch der Christian Löwra zurückgetreten, der durch eine Mitte-Politikerin ersetzt worden ist in Freiburg. Das heisst, im Moment haben sie noch 8. Und wenn sie jetzt noch würden, St. Gallen verlieren, Solothurn verlieren, vielleicht Tessin verlieren, möglicherweise im schlimmsten Fall auch noch Bern verlieren. Also ich würde sagen, zwei bis im schlimmsten Fall vier Sitze könnte sie verlieren im Ständerat. Dafür hat, von dem haben wir jetzt noch nicht geredet, hat sie relativ gute Chancen, den Wattländersitz zurückzuholen. Also unterm Strich dürfte die SP, würde ich heute sagen, zwei bis maximum drei Sitze verlieren. Das heisst, sie würde dann ihre Deputation würde sich innerhalb von zwei Wahlen halbieren, mehr oder weniger im Ständerat, was schon recht dramatisch wäre. Und am Ende vom Tag, was ich einfach spannend finde, wie sich die ganze Ständeratswahlkampf 23 wirklich auf die SP und auf die FDP wird konzentrieren. Und das Duell finde ich recht spannend, wie man das heute schon ein bisschen voraussehen kann, wie es dort dann einfach knistern wird zwischen den beiden Parteien.
Zwischen den alten Lieblingsfeinden. Wir haben die Sendung angefangen mit der Wahrnehmung von eidgenössischen Wahlen im Allgemeinen, wo es darum geht, eben, man misst den Erfolg an Wähleranteil, Wählerinnenanteil und nicht unbedingt an den Resultaten im Ständerat. Jetzt zum Schluss noch umgekehrt gefragt. All die Rennen im Ständerat, der Kampf zwischen SP und FDP, wie du gesagt hast, Markus, und einfach grundsätzlich die Dynamik, die dort entsteht bei den Majorzwahlen, haben die auch einen Effekt auf nachher die Nationalratswahlen, auf die Wählerinnen- und Wähleranteile? Oder sind das zwei Sachen, die total separat voneinander laufen?
Die Parteien versuchen schon mit der Ständeratskandidatur irgendwie noch ein Zugpferd für den Nationalrat auch reinzubringen. Man mobilisiert die Leute mit der Ständeratskandidatur und sie werfen dann auch noch die Liste ein für den Nationalrat. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Aber häufig ist es gleich so, dass das eigentliche, die Entscheidung um den Ständerat, die findet dann meistens erst irgendwann im November statt. Und dann sind die Leute wirklich auch aufmerksam für die Fragen vom Ständerat, wer sich da präsentiert. Häufig ist vorher das Kandidatenfeld so breit, dass man, ja, man kann vielleicht mit der richtigen Kandidatur sein Image schärfen, man kann Wert transportieren und versuchen, die Leute zu mobilisieren. Aber letztlich sind es Ständeratswahlen, sind nicht die Nationalratswahlen.
Merci Christoph, merci an dir Markus. Ich würde sagen, mit dem haben wir unseren ersten Streifzug durch die Battlegrounds der Ständeratswahlen abgeschlossen. Das Politbüro macht jetzt eine Sommerpause. Und zwar sind wir im Juli alle weg. Bereitet uns geistig aufs Wahljahr vor und auf andere Sachen, die werden kommen. Wir hören uns im August wieder. Danke, dass ihr bis jetzt zugelost habt und bis dahin zugelost habt. Bis bald, einen schönen Sommer. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.